Hallo, Johannes Bertou hier. Vor 80 Jahren haben die USA Atombomben über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Hunderttausende Menschen wurden getötet. Im Radiofeature geht es heute um die grausamen Auswirkungen der Explosion und die zweifelhaften Begründungen der USA für den Einsatz. Und es geht um einen US-Piloten, der nach den Einsätzen Reue gezeigt hat, öffentlich. Claude Atherly wurde sowas wie ein lebendes Mahnmal gegen die Atombombe. Matthias Fink hat im Jahr 2005 seine Geschichte erzählt. Schon mal so viel, ein lupenreiner Antikriegsheld war Atherly nie. In seinem Leben ging es viel auf und ab.
Claude, was glauben Sie, warum sind Sie hier?
Our battle cry is, remember Pearl Harbor.
Claude, ich habe Sie was gefragt. Warum sind Sie hier?
The United States is now using an atomic bomb.
Wollen Sie nicht reden oder können Sie nicht reden?
The atomic bomb attack on Japan.
Claude, warum können Sie es nicht aussprechen? Was ist da, das Sie hindert zu reden?
Was dropped on Hiroshima.
Sind es die Albträume, die zurückkommen? Claude, es ist das, warum Sie nichts sagen. Claude!
Wir wissen nicht, ob der Psychiater jemals so mit seinem Patienten gesprochen hat. Wir wissen auch nicht, ob es überhaupt Phasen gab, da der Patient auf die Fragen des Psychiaters nicht geantwortet hat.
Wir wissen nur, Claude Robert Atherly ist Patient in der Nervenheilanstalt der Veteranenbehörde in Waco, Texas gewesen. 8 Mal war er dort, mal ein paar Wochen, mal ein paar Monate. Mal kam er freiwillig, mal ist er abgehauen. Meistens hat ihn ein Richter oder ein Sheriffbüro eingewiesen. Und irgendwann, Ende der 50er Jahre, hat das auch Schlagzeilen gemacht.
Star-Telegramm, Fort Worth, Texas, 20. März 1957. Weltkriegsheld in Schwierigkeiten. Pilot des ersten Atombombenangriffes von altem Kameraden ins Gefängnis gebracht. Der Luftwaffenpilot, der den ersten Atombombenangriff der Welt nach Hiroshima geführt hat, war am Mittwoch im Gefängnis des Tarrant County angeklagt wegen eines Verbrechens gegen sein Land. Sein Name ist Claude R. Atherly, 38 Jahre alt, wohnhaft in Van Alstyne. Atherly, dekorierter Held des Zweiten Weltkrieges, wird beschuldigt, in die Postämter von View und Avoca in West Texas eingebrochen zu haben. Er wurde aus der Veteranenklinik in Waco hierher gebracht, wo er auf seinen Prozess in Abilene nächste Woche wartet. Während er in einer Gefängniszelle nervös an seiner Pfeife nuckelte, beschrieb der frühere Major der Luftwaffe und B-29-Pilot dem Reporter nur zögerlich seinen Anteil an der Bombardierung Hiroshimas. Seine Besatzung gehörte zu den 4 Auserwählten, die vor dem Flugzeug mit der Bombe Aufklärung über verschiedenen potenziellen Zielstädten fliegen sollten. Atherlys Auftrag war es, nach Hiroshima zu fliegen. Nachdem er Bedingungen vorgefunden hatte, die eine Bombardierung zuließen, flog er zu einem Punkt zurück, wo sich die anderen Aufklärungsflugzeuge mit der Enola Gay treffen sollten, dem Flugzeug von Colonel Paul Tibbets, das die Bombe trug.
Die Schuld, die mit einem solchen Verbrechen verbunden ist, hat in meinem Geist und in meinem Gemüt viel Verwirrung angerichtet. Beinahe 8 Jahre habe ich in Hospitälern und eine kurze Zeit in Gefängnissen verbracht. Mir schien, ich war in Gefängnissen stets glücklicher, weil ich dadurch, dass ich bestraft wurde, die Schuld los wurde.
Einer, der beim Angriff auf Hiroshima dabei war, sitzt in der Nervenheilanstalt. Und wenn er nicht dort sitzt, begeht er kriminelle Delikte. Was für eine Geschichte. Es hatte schon die wildesten Gerüchte über jene Flieger gegeben, die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki warfen. Einer habe als Mönch in einem buddhistischen Kloster Zuflucht gefunden. Einer habe sich umgebracht. Einer habe sich dem Suff ergeben. Hat alles nicht gestimmt. Aber den, von dem es hieß, er sei im Irrenhaus gelandet, den gab es nun wirklich. Claude Robert Atherly wird mit einem Schlag berühmt, nachdem auch Newsweek die Geschichte vom Atombomberpiloten, der von Schuldgefühlen getrieben in der Psychiatrie sitzt, groß rausbringt. Sein Fall macht weltweit Schlagzeilen.
Falls es überhaupt einen Fall Atherly gibt. Es gibt nämlich auch eine ganze Menge Leute, die ihm diese Geschichte nicht abnehmen. Ehemalige Kriegskameraden, die mit ihm zusammen geflogen waren. Zeitungsleute, die sich an seine Fersen geheftet haben, Polizisten, die mit ihm zu tun bekommen.
Jedes Mal, wenn wir ihn schnappen, dann erzählt er zuallererst euch Reportern, dass er bei dem Bombenangriff dabei war. Dann kommen die Klageweiber und die Psychiater angelaufen. Er war nur einer von diesen Glamour-Boy-Offizieren, die sich nicht an das Zivilleben anpassen konnten. Er wäre auch ein übler Kerl geworden, selbst wenn er nicht in Hiroshima dabei gewesen wäre.
Eigentlich sind wir damit schon am Ende. Eine Geschichte, die ganz harmonisch beginnt. All American sozusagen. Richtig amerikanisch. Und sie beginnt dort, wo Amerika zu Hause ist. Grayson County.
Im nordöstlichen Zipfel von Texas gelegen,
wo der Red River sich durch die rollenden Hügel der Prärie windet.
Meilen bis Dallas, aber tiefste Provinz an der Grenze zu Oklahoma.
Fette, schwarze Erde. Weideland, auf dem zigtausende Rinder stehen. Rolling Hills, langgestreckte Hügel, an denen sich kleine Bäche den Weg zum Red River suchen.
Wahrlich, das Leben ist nur ein großer Fluss, stetig fließend dem Schicksal entgegen. Da ist der Strudel, der im Nichts vergeht und im Vergessen verschwindet. Und darunter die starke Strömung, die auf immer fließt.
So wie der Schülersprecher des Abschlussjahrgangs 1935 der Van Alstyne High School, denken sie in Regionen wie dem Grayson County. Das Leben ein stetiger Fluss, sein Lauf vom Schöpfer bestimmt.
Der Weltkriegsgeneral und spätere Präsident Dwight D. Eisenhower kommt aus dem Grayson County, geboren in der Stadt Denison im Jahre 1890.
Bud und Belle Atherley bringen hier in Van Alstyne 6 Kinder zur Welt. 3 Jungs und 3 Mädchen. Der Jüngste wird am 2. Oktober 1918 geboren. Sie taufen ihn auf den Namen Claude Robert.
Keine spektakuläre Jugend. Claude wächst auf der Farm seiner Eltern auf, muss mitarbeiten, wenn auch die Kinder gefordert sind. Er geht auf die High School in Van Alstyne, spielt im Footballteam den Quarterback, den wichtigsten Posten in der Mannschaft. Die Zeugnisse sind okay, aber nicht herausragend. Den Sonntag regelt das Angebot der First Baptist Church. Die Familie ist nicht arm, nicht reich, aber sie übersteht die große Depression und die Staubstürme Anfang der 30er Jahre.
Mit 16 beendet er die High School. Er arbeitet noch ein Jahr auf der elterlichen Farm, dann schreibt er sich in der Hochschule für Lehrerausbildung in der Kreisstadt Denison ein.
1940 verbringt er sein letztes Weihnachten mit der Familie. 5 Tage später meldet sich der nun 22-jährige Claude Robert Atherley freiwillig zur Luftwaffe der Vereinigten Staaten von Amerika.
Albert Einstein, Old Grove Road, Peconic, Long Island. An Franklin Delano Roosevelt, Präsident der Vereinigten Staaten, Weißes Haus, Washington, D.C., 2. August 1939. Sehr geehrter Herr, einige jüngere Arbeiten von Enrico Fermi und Leo Szilard, die mir als Manuskript vorgelegt wurden, bringen mich zu der Annahme, dass das Element Uran in absehbarer Zeit in eine neue und wichtige Energiequelle umgewandelt werden kann. Im Lauf der letzten 4 Monate ist es durch die Arbeit von Joliot in Frankreich, wie von Fermi und Szilard in Amerika, mit einiger Wahrscheinlichkeit möglich gemacht worden, in einer großen Masse Uran eine nukleare Kettenreaktion in Gang zu setzen, bei der riesige Mengen an Energie, große Mengen neuer, radiumähnlicher Elemente entstünden. Es erscheint jetzt beinahe sicher, dass dies in nächster Zukunft erreicht werden könnte. Das neue Phänomen würde auch zu der Konstruktion von Bomben führen, und es ist denkbar, obwohl viel weniger sicher, dass auf diese Weise extrem starke Bomben gebaut werden können.
Einsteins Brief erreicht den Präsidenten erst 2 Monate später, Mitte Oktober 1939. Dann vergehen nochmals 2 Jahre bis zum Dezember 1941. Erst da, genauer am 6. Dezember 1941, fasst die Regierung der Vereinigten Staaten den endgültigen Beschluss, alles Menschenmögliche zu unternehmen, um eine Waffe zu entwickeln und zu bauen, deren Sprengkraft auf der Grundlage einer atomaren Kettenreaktion beruhen sollte.
Am Tag danach sollte sich das Kriegsgeschehen entscheidend verändern.
We interrupt this broadcast to bring you this important bulletin from the United Press. Flash, Washington. The White House announces Japanese attack on Pearl Harbor.
Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy.
The treacherous attacks brought death to almost 3,000 American soldiers, sailors, and civilians. Our battle cry is, Remember Pearl Harbor!
Claude Robert Atherley ist zu Hause auf der Farm der Eltern in Grayson County, als die Japaner Pearl Harbor überfallen. Heimaturlaub.
Er ist 23, Second Lieutenant der Luftwaffe, Pilot. Ab jetzt herrscht Krieg und er wird nun größere Flugzeuge fliegen, in die Karibik versetzt werden, wo er Patrouille gegen feindliche U-Boote fliegen wird.
1943 kommt er in die USA zurück, wird zum Captain befördert und bildet Kampfflieger aus. Er heiratet Concetta Margetti, eine Schauspielerin aus Kalifornien. Ein Jahr später, im April 1944, kommt ihr erstes Kind zur Welt. Ein Mädchen.
Im September 1944 wird Captain Atherley auf die Luftwaffenbasis von Wendover, Utah, versetzt und bekommt dort eine Spezialausbildung als Pilot einer B-29. B-29, die fliegende Superfestung, das größte Flugzeug, das die Luftwaffe der Vereinigten Staaten aufzubieten hat. Er ist jung, gerade mal 25 Jahre alt, aber er gilt als einer der besten Piloten.
Ein Leichtfuß, ein gutmütiger Kerl mit der Einstellung »Nach mir die Sintflut«,
beschreibt ihn später der Kommandeur des Geschwaders, Colonel Paul Tibbetts, der Atherley für die Spezialausbildung ausgesucht hatte.
»Er war ein witziger Typ, nur Unfug im Kopf. Ich musste Atherley und eine Reihe anderer Piloten und Besatzungen regelmäßig anschreien. Sie waren ein verwegener Haufen. Deshalb und noch wegen anderer Sachen habe ich ihn gebraucht. Er war wirklich fähig. Atherley als Pilot war sehr verlässlich, sehr kompetent. Er besaß genügend Wagemut und Elan. Er war nicht konservativ. Sowas braucht man im Krieg. Das ist ganz anders als im Frieden, wo man Piloten braucht, die super vorsichtig sind. Aus der Sicht war er perfekt. Er war ein mutiger Pilot, mit dieser Aura von Verwegenheit.
Das Geschwader, dem Captain Atherley angehört, ist ausgesucht worden, die Atombombe abzuwerfen. Aber davon wissen die Männer nichts. Colonel Tibbetts, ihr Kommandeur, hatte ihnen nur erklärt,
ihr seid der Kern einer Gruppe, die das Ende des Krieges bringen wird.
Von dem Tag an kam Besatzung nach Besatzung dort durch und wurde überprüft,
erzählte Atherley später.
Wir wussten, es ging um eine streng geheime Bombe, aber wir wussten nicht, dass es die Atombombe war. Wir wurden scharf beobachtet. Man befahl uns nicht darüber zu reden, was wir auch taten, denn manchmal quatschten Leute ein bisschen zu viel und dann waren sie ganz schnell weg. Wir sprachen auch untereinander nicht. Es lief einfach so, als ob es sich um eine ganz normale Ausbildung handle. Und dabei beließen wir es. Uns war aber klar, das war unheimlich wichtig, schon wegen der hochqualifizierten Leute, mit denen wir zu tun hatten.
Anfang 1945 wird aus ihren fliegenden Festungen fast die gesamte Bewaffnung entfernt. Bei ihren Trainingsflügen haben sie nur noch ein Objekt an Bord. Sie nennen es Pumpkin.
Das kommt von Pumpkin. Englisch für Kürbis.
Dieser Kürbis besteht aus 4 bis 5 Tonnen Beton und sie werfen ihn aus 10.000 Metern Höhe ab. Das Ziel am Boden ist kleiner als ein Fußballfeld.
Man sagt ihnen, genauso wichtig sei es, unmittelbar nach dem Abwurf mit höchster Geschwindigkeit und einer extrem steilen und extrem scharfen Wendung abzudrehen, um von Ground Zero, dem Zielpunkt, so schnell wie möglich wegzukommen.
Henry Stimson, Kriegsminister der Vereinigten Staaten. Tagebucheintrag vom 25. April 1945. Innerhalb von 4 Monaten werden wir mit größter Wahrscheinlichkeit die schrecklichste Waffe in der Geschichte der Menschheit fertiggestellt haben. Eine Bombe reicht, eine ganze Stadt zu zerstören.
Das Manhattan-Projekt, das die Atombombe entwickeln und bauen sollte, ist ganze 3 Jahre alt. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien haben die Besten aufgeboten, die unter Naturwissenschaftlern in ihren Ländern zu finden waren.
150.000 Menschen arbeiten rund um die Uhr. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, denn man vermutet, die Deutschen seien ebenfalls dabei, diese furchterregende neue Waffe zu bauen, die das Kriegsgeschehen mit einem Schlag verändern könnte.
Uhr und 3 Minuten. Reichssender Flensburg und die angeschlossenen Sender. Wir bringen heute den letzten Wehrmachtsbericht dieses Krieges. Aus dem Hauptquartier des Großadmirals. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Seit Mitternacht schweigen an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt.
Die Kapitulation des Deutschen Reiches vermag das Manhattan-Projekt nicht aufzuhalten. Am 16. Juli 1945 wird in der Wüste von New Mexico die erste Atombombe getestet.
Augenzeugenbericht von Brigadegeneral Thomas F. Farrell. Das ganze Land war erhellt von einem versengenden Licht, dessen Stärke viele Male größer war als das der Mittagssonne. 30 Sekunden nach der Explosion kam zuerst die Druckwelle, die mächtig über Menschen und Dinge hereinbrach und der fast unmittelbar ein starkes, anhaltendes und furchterregendes Grollen folgte, das an das jüngste Gericht gemahnte und uns das Gefühl gab, wir Winzlinge würden frevlerisch mit den Kräften herumfuschen, die bisher dem Allmächtigen vorbehalten waren. Worte reichen nicht aus, um denen, die nicht dabei waren, den Eindruck wiederzugeben, den wir körperlich, geistig und seelisch erfuhren.
Ich bin der Tod, der alles raubt. Erschütterer der Welten.
J. Robert Oppenheimer, der wissenschaftliche Leiter des Manhattan-Projektes, wird später berichten, diese Zeile aus dem Heiligen Gesang der Hindus habe sich in seinem Denken festgesetzt, als er den Feuerball und die Wolke sah und die Wucht der Explosion fühlte.
Alle Beteiligten wissen nun, sie haben etwas geschaffen, das ihre Vorstellungskraft sprengt und so zerstörerisch ist wie nichts auf der Welt.
Henry Stimson, Kriegsminister der Vereinigten Staaten, Tagebucheintrag vom 21. Juli 1945. Der Präsident war ungeheuer aufgekratzt und sprach immer wieder mit mir darüber, wenn wir zusammenkamen. Er sagte, es gebe ihm ein völlig neues Gefühl der Zuversicht.
Captain Claude Atherley befindet sich Mitte Juli 1945 mit seiner Besatzung auf Tinian, einer der Marianeninseln mitten im Pazifik. Von Tinian aus starten die B-29-Staffeln in Richtung Japan zu ihren Luftangriffen auf die japanischen Inseln.
Die B-29-Staffeln können sich über Japan fast frei bewegen. Es gibt praktisch keine intakte Flugabwehr mehr, sodass ihre Angriffe grauenvolle Zerstörungen anrichten. Die Amerikaner sind seit Anfang 1945 von zielorientierten Bombardements auf Industrie- und Militäranlagen zu Flächenbombardements übergegangen, mit denen sie die großen Städte in Schutt und Asche legen.
Augenzeugenbericht vom Angriff auf Tokio in der Nacht des 11. März 1945. Gegen Mitternacht warfen die ersten Superfestungen hunderte Trauben mit Brandzylindern ab, die die Menschen Molotow-Blumenkörbe nannten, und markierten so die Zone mit 4 oder 5 großen Feuern. Die Flugzeuge, die dann folgten, flogen tiefer, kreisten und überflogen die Gegend immer wieder und hinterließen einen großen Ring von Feuern. Bald kamen weitere Wellen und luden ihre Brandbomben innerhalb der markierten Kreise ab. Die Hölle hätte nicht heißer sein können. In dem dichten Rauch, wo der Wind so heiß war, dass er die Lungen versengte, kämpften die Menschen um ihr Leben und standen plötzlich in Flammen. Die glühend heiße Luft wurde auf den Boden gedrückt, und so kam es vor, dass die Füße der Fliehenden zuerst zu brennen begannen. Die Gamaschen der Männer und die Hosen der Frauen fingen Feuer und entzündeten die restliche Kleidung. Mütter, die nach japanischer Weise ihre Babys auf den Rücken gebunden trugen, merkten zu spät, dass das Wickeltuch, in das das Baby gehüllt war, Feuer fing. Wo immer es einen Kanal gab, stürzten sich die Menschen ins Wasser. An seichten Stellen warteten sie ab, halb versunken in giftigem Morast, ihre Münder gerade über der Wasseroberfläche. Hunderte von ihnen wurden später tot aufgefunden, nicht ertrunken, sondern von der brennenden Luft und dem Qualm erstickt. An anderen Orten wurde das Wasser so heiß, dass die vom Glück Verlassenen ganz einfach bei lebendigem Leib gekocht wurden.
In dieser einen Nacht vom 9. zum 10. März kommen in der Hauptstadt Tokio mehr als 80.000 Menschen ums Leben. Beinahe so viele, wie später beim Angriff auf Hiroshima sofort ihr Leben verlieren werden.
Atherley und seine Mannschaft sind bei derartigen Angriffen nicht dabei. Ihr Auftrag ist ein anderer. Sie trainieren zielgenaue Einsätze über japanischen Städten, bei denen sie 5000 Kilo Torpex-Bomben abwerfen. Ein Sprengstoffgemisch mit besonders verheerender Wirkung.
Ihr Flugzeug haben sie Straight Flush getauft. Atherley ist ein begnadeter Pokerspieler, der Beste weit und breit. Also Straight Flush, 5 in einer Reihe aus einer Farbe. Aber neben der Pilotenkanzel haben sie auf die Flugzeughaut ein Bild gemalt, das auch Flush bedeutet. Ein mit dem Sternenbanner bekleideter Uncle Sam Arm spült einen Japaner eine Kloschüssel hinunter.
Ende Juli entscheidet sich, wer die erste Atombombe ins Ziel tragen würde. Aus der Spezialeinheit kommen 15 Piloten samt Besatzung in Frage. Aber für sie wird es nur eine oder zwei, vielleicht sogar drei Atombomben geben.
Colonel Tibbetts, der Kommandeur, legt fest, er selbst wird die Maschine mit der ersten Bombe fliegen. Sein Stellvertreter würde die zweite übernehmen. Tibbetts bestimmt Atherley und die Besatzung der Straight Flush für einen dritten Angriff mit einer Atombombe.
Ich versuchte, die besten Besatzungen, die ich hatte, einzusetzen. Da gab's keinen Streit. Atherley gehörte zu den Besten.
Ich hatte mich immer für einen guten Piloten gehalten. Ich wusste, wie man mit einem Flugzeug umzugehen hat, auch unter gefährlichen Bedingungen. Ich wusste, wie man mit Problemen fertig wird. Man musste sich auskennen, wo und wann man zum richtigen Zeitpunkt fliegen muss, sonst würde man von der Explosion durch die Luft gewirbelt werden.
Für den ersten Angriff werden 7 Maschinen bestimmt. Tibbetts, der Kommandeur, wird das Flugzeug mit der Bombe steuern. Begleitet von 2 Flugzeugen, die Messungen vornehmen und Foto- und Filmaufnahmen machen sollen. Eine weitere Maschine soll nach Iwo Jima fliegen und für einen eventuellen Notfall bereitstehen.
Die Vorhut aber würden 3 Flugzeuge übernehmen, um Ziel und Wetter zu erkunden. Die Strategen haben 3 Städte als potenziellen Einsatzort festgelegt: Hiroshima, Kuruka und Nagasaki. Wobei sie Hiroshima die höchste Priorität gaben, weil die Stadt bisher vom Krieg noch völlig verschont geblieben ist.
Hiroshima war das Hauptziel. Ich wurde dazu bestimmt, zu erkunden, ob die Bombe an diesem Tag auf dieses Ziel abgeworfen werden sollte. Eine der beiden anderen Städte wäre dran gewesen, wenn das Wetter uns einen Angriff auf Hiroshima nicht erlaubt hätte.
Am 4. August soll den ausgewählten 7 Besatzungen ein Film vom ersten Testversuch vorgeführt werden. Aber der Raum ist zu klein. Also zeigt man ihnen Standbilder.
Das Wort Atom wird bei dem Briefing nicht gebraucht. Ob über Strahlung gesprochen wurde, ist nicht bekannt. Aber die Männer werden vor der Explosion und dem Licht gewarnt. Die Wetterpiloten werden angewiesen, sich nicht an den Zielorten herumzudrücken oder dorthin zurückzukehren.
Thank you. Am Abend des 5. August werden die Besatzungen zur letzten Einweisung in eine der Hütten auf Tinian eingeschlossen. Militärpolizei steht vor der Tür. Colonel Tibbetts, ihr Kommandeur, gibt letzte Anweisungen. Am Ende betet der Kaplan.
Wir beten zu dir, möge das Ende des Krieges bald kommen und mögen wir wieder Frieden auf Erden haben. Mögen die Männer, die in dieser Nacht fliegen, in deiner sicheren Obhut bewahrt sein und mögen sie sicher zu uns zurückkehren. Wir werden im Vertrauen zu dir losziehen und in dem Wissen, dass wir jetzt und für immer in deiner Fürsorge stehen.
Nichts daran war ungewöhnlich. Es war nur die Spannung, das Warten. Ich versuchte etwas zu schlafen, aber der Schlaf wollte nicht kommen.
Harry Truman, Präsident der Vereinigten Staaten, Tagebucheintrag vom 25. Juli 1945. Diese Waffe soll zwischen heute und dem 10. August gegen Japan eingesetzt werden. Ich habe Mr. Stimson, den Kriegsminister, angewiesen, sie so abzuwerfen, dass militärische Objekte, Soldaten und Seeleute angepeilt werden, nicht aber Frauen und Kinder. Wenn auch die Japsen wilde sind, rücksichtslos, gnadenlos und fanatisch, wir als führende Nation der Welt in Sachen Allgemeinwohl können diese schreckliche Bombe weder auf die alte noch auf die neue Hauptstadt abwerfen. Er und ich sind uns einig, das Ziel wird ein rein militärisches sein.
Hiroshima ist nach Einschätzung der Militärs weder ein bedeutender militärischer Stützpunkt, noch ein wichtiger Hafen für die Versorgung mit Kriegsgütern, noch ein zentraler Punkt der Rüstungswirtschaft. Die Stadt kam auf die Liste der Ziele, weil die Stadt bis zum 6. August 1945 unversehrt geblieben war. Das Target Committee, also der Ausschuss für die Zielauswahl, hatte festgestellt:
Psychologische Faktoren sind bei der Zielauswahl von großer Bedeutung. Zwei psychologische Aspekte hierbei sind: erstens die größte psychologische Wirkung auf Japan und zweitens der ausreichend spektakuläre Ersteinsatz, damit die Bedeutung der Waffe international anerkannt wird, wenn die Mitteilung darüber an die Öffentlichkeit geht.
Sie brauchen eine Stadt, die die Bomberkommandos bis dahin verschont hatten. Sie wollen die Wirkung der Bombe vorführen und damit vor allem die japanische Führung demoralisieren und dieser ihre aussichtslose Lage drastisch deutlich machen. Aber ist das überhaupt noch nötig?
Der japanische Außenminister Togo an Botschafter Sato in Moskau, 12. Juli 1945. Angedenk der Tatsache, dass der jetzige Krieg der Bevölkerung aller kriegführenden Mächte täglich mehr Übel bringt und Opfer abverlangt, wünscht Seine Majestät der Kaiser von ganzem Herzen, dass der Krieg rasch beendet werde.
Die amerikanischen Geheimdienste hatten diese Botschaft abgefangen. In Washington weiß man von geheimdiplomatischen Aktivitäten des Feindes, ein Kriegsende herbeizuführen. Die USA besitzen die Übermacht zu See und in der Luft. Japan ist isoliert und umzingelt. Seine Städte fallen nach und nach den Bombenangriffen zum Opfer.
Warum also eine Atombombe auf eine Stadt?
Henry Stimson, Kriegsminister. Tagebucheintrag vom 14. Mai 1945. Ich sagte, es wäre zur Zeit gegenüber Russland angebracht, nichts zu sagen und Taten statt Worte sprechen zu lassen. Das werden die Russen besser verstehen als alles andere. Wir müssen hier die Führung wieder übernehmen und das vielleicht auf eine ziemlich grobe und realistische Weise.
Eine Machtdemonstration. Der Sowjetunion, dem Verbündeten im zu Ende gegangenen Krieg mit Nazi-Deutschland, zeigen, wer der Herr im Hause ist. Es geht um die Neuordnung Europas und darum, die Sowjets davon abzuhalten, in China einzumarschieren.
Später würde es heißen, die Atombomben hätten das Leben vieler amerikanischer Soldaten gerettet, die sonst bei einer Invasion der japanischen Inseln umgekommen wären. Es ist die Rede von 250.000 Amerikanern, die so am Leben bleiben würden. Oder gar 1 Million.
Vielleicht, vielleicht auch nicht. In Hiroshima sterben beim Abwurf der Bombe mehr als 80.000 Menschen sofort und mehrere hunderttausend in den Jahren danach. In Nagasaki verlieren 140.000 Menschen ihr Leben.
Dwight D. Eisenhower, Oberkommandierender der alliierten Streitkräfte in Deutschland, über ein Treffen mit dem Kriegsminister im Juli 1945. Wir hatten einen netten Abend zusammen im Hauptquartier in Deutschland. Gutes Abendessen, alles war in Ordnung. Da bekam Stimson die Mitteilung, die Bombe sei fertig und bereit, eingesetzt zu werden. Daraufhin erklärte er mir, sie würden sie auf die Japaner abwerfen. Ich wurde depressiver und depressiver, wenn ich nur darüber nachdachte. Dann fragte er mich nach meiner Meinung. Also erklärte ich ihm, ich sei aus zwei Gründen dagegen. Erstens, die Japaner seien bereit zu kapitulieren und es sei nicht nötig, mit diesem schrecklichen Ding auf sie einzuschlagen. Zweitens, es wäre mir zuwider, wenn ich mit ansehen müsste, dass unser Land als erstes eine solche Waffe einsetzt. Da wurde der alte Herr wütend.
Die Straight Flush ist am 6. August um 1.37 Uhr gestartet. An Bord der Pilot Captain Claude Etherly, der Co-Pilot, zwei Flugingenieure, ein Navigator, ein Funker, ein Bombenschütze, ein Radarspezialist, ein Bordschütze. Eine Stunde später, um 2.45 Uhr, startet Colonel Paul Tibbets mit der Enola Gay. Er hat sein Flugzeug nach seiner Mutter benannt. An Bord die neunköpfige Besatzung. Und Little Boy, die Atombombe. Gegen 7 Uhr Ortszeit erreicht die Straight Flush die Stadt Hiroshima.
Ich flog über dem Zielgebiet etwa 45 Minuten lang, um die Wolkengruppen zu studieren, die das Ziel zeitweise unsichtbar machten. Ziel war eine Brücke zwischen dem militärischen Hauptquartier und der Stadt Hiroshima selbst. Etwa 15 japanische Flugzeuge flogen in einer Höhe von etwa 15.000 Fuß, aber sie machten keinen Versuch, meine Höhe von 29.000 Fuß zu erreichen. Diese Flugzeuge verschwanden bald. Was das Wetter an diesem 6. August angeht, über der Stadt Hiroshima gab es in der Höhe zwischen 12.000 und 15.000 Fuß verstreute Cumuluswolken. Die Wolken schienen in Richtung der Stadt Hiroshima zu ziehen. Es war ungefähr 7:30 Uhr morgens, als ich meine Beobachtungen machte. Der Zielpunkt war deutlich sichtbar. Ich sandte meine kodifizierte Botschaft, die das endgültige Fertig-Los bedeutete, dem Bombenflugzeug zu.
Aus John Hersey, Hiroshima. Als Pater Kleinsorge nach der Messe das Dankgebet sprach, ertönte die Sirene. Er unterbrach den Gottesdienst und die Mitglieder der Mission zogen sich in das größere Gebäude zurück. Nach einem Alarm ging Pater Kleinsorge immer ins Freie, um den Himmel abzusuchen. Und diesmal stellte er, als er hinaustrat, mit Vergnügen fest, dass nur das einzelne Wetterflugzeug zu sehen war, das täglich um diese Zeit Hiroshima überflog. Beruhigt darüber, dass nichts geschehen würde, ging er ins Haus und frühstückte. Die Patres saßen beisammen und unterhielten sich eine Weile, bis sie um 8 Uhr das Entwarnungssignal hörten.
Die Archive der Luftwaffe geben nichts her, was den Wortlaut von Etherlys Meldung an den nachfolgenden Tibbets betrifft.
Red Dog 1. Advise Bomb Primary Target.
Erinnert sich Etherly später. Also, Roter Hund 1, empfehle Bombe auf Primärziel.
Gegen 8.15 Uhr erscheint Colonel Tibbets mit der Enola Gay über der Stadt. Little Boy, die Bombe, ist scharf gemacht.
The bomb was released. We executed our turn away as we had been directed.
Die Bombe wurde ausgeklinkt. Wir treten wie vorgeschrieben ab.
Paul Tibbets, der Pilot des Flugzeuges mit der Atombombe.
The bomb blast hit us. It hit us in two different shock waves, the first being the stronger.
Die Bombenexplosion erreichte uns dann in zwei Schockwellen. Die erste stärker, die zweite etwa um die Hälfte schwächer. Wir waren bei etwa 180 Grad unserer Drehung, als die zweite Schockwelle zu Ende ging. Wir setzten dann unsere Drehung bis 360 Grad fort, um direkt nach Hiroshima zurückzufliegen, damit wir von dem, was dort vor sich ging, Fotos machen konnten und um es selbst sehen zu können.
Bericht von Yoshi Manabe aus Hiroshima am 6. August 1945, 20 Jahre alt. Plötzlich erfasste bläuliches Licht den ganzen Himmel und meine Augen. Im gleichen Augenblick stürzte unser Haus in sich zusammen. Nichts habe ich verstanden. Unter dem Nachbarhaus waren eine Frau, ihr Baby und ihr kleiner Junge verschüttet. Hilfe, Hilfe, hörten wir, und das Baby schrie. Das Haus fing an zu brennen. Und ich, wenn ich jetzt nicht rauskomme, sterbe ich in den Flammen. Mutters schmerzverzerrtes Gesicht, ihre wirren Haare. Die Hitze ist schon zu spüren. Mit ihren verbrannten Händen erzwang sie eine kleine Spalte zwischen den Balken. Ein langer Nagel hatte sich in meinen Rücken gebohrt. In dem Moment spüre ich die Schmerzen nicht. Blutbedeckt und fast nackt war ich befreit. Die Stimme der Nachbarsfrau war leise geworden. Flammen schossen aus dem Haus. Wir wollten helfen, aber konnten nicht mehr. Außer sich vor Furcht bewegten sich Verletzte vorbei, weg vom Feuer. Bitte helfen Sie, da sind Menschen drunter, baten wir die Männer. Aber mit ziellosen Blicken wankten sie vorbei. Es wurde unerträglich heiß.
Bis zu dem Punkt, als wir den Schaden sehen konnten, war dies eine völlig unaufgeregte Routinesache gewesen. Aber dann wurde es so, es war schwer zu verstehen. Es war irgendwie unbegreiflich, was wir sahen. Die Explosion war im Vergleich zu all dem, was wir bis dahin gesehen hatten, so groß gewesen, dass sie beinahe unwirklich erschien.
Schwarzer Regen fing an zu fallen und ich fragte mich, was das war. Ich hatte ein entsetzliches Gefühl. In Richtung Yokogawa war alles schwarz und wir dachten uns, dass das von der Bombe gekommen war. Ölregen, meinten einige. Wir fragten uns, ob das Öl sei, um Feuer zu entzünden oder um den Menschen sonst wie zu schaden. Ob sie wohl planten, alle Menschen umzubringen, indem sie sie verbrannten. Oder ob dieses Öl auf der Haut aller Leute kleben bleiben würde, um sie nach und nach zu töten. Weil der Fluss angefüllt war mit Toten und weil überall Menschen sich erbrachen, konnte man das Wasser nicht trinken. Aber weil ich unerträglichen Durst hatte, habe ich den Regen mit beiden Händen aufgefangen und ihn, sobald ich einen Schluck zusammen hatte, getrunken.
The White House has just made an important announcement on the war. And to bring you this story, we interrupt our program to take you to Washington.
I have just returned from the White House, where it has just been announced that the United States is now using an atomic bomb, the most powerful explosive yet developed. At the White House, Eben Ayres, presidential press secretary, released a statement by the President of the United States on the atomic bomb. Here is President Truman's statement.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base.
Die Welt wird zur Kenntnis nehmen, dass die erste Atombombe auf Hiroshima abgeworfen wurde, einen militärischen Stützpunkt. Wir haben den Wettkampf der Entdecker gegen die Deutschen gewonnen. Wir haben die Bombe eingesetzt, um die Agonie des Krieges zu verkürzen und um das Leben abertausender junger Amerikaner zu retten. Wir werden sie weiter einsetzen, bis wir Japans Fähigkeit, Krieg zu führen, vollständig zerstört haben.
3 Tage später wird die zweite Atombombe über der Stadt Nagasaki abgeworfen. 6 Tage später erklärt Japan seine bedingungslose Kapitulation.
Captain Claude Atherley und die Straight Flush sind beim Angriff auf Nagasaki nicht dabei. Und die Kapitulation Japans am 15. August verhindert, dass er mit seiner Besatzung eine dritte Bombe abwerfen würde.
Es hat seinen Zweck erfüllt, und ich hoffe, dass dies die letzte war. Aber sie war es nicht. Ich tat, was man von mir erwartete. Man hatte mir einen Auftrag erteilt, und ich habe ihn erledigt. Gut. Ich hoffte einfach, dass ich es nie wieder tun müsste. Damals dachte ich, wenn sie eine Bombe entwickeln, die 100.000 Menschen töten konnte, dann würden sie sicher eine entwickeln, die Millionen töten würde.
Klingt nicht nach einem Menschen, der von Gewissensbissen getrieben wird.
Kam das erst später, die Schuldgefühle, der Wunsch, für die Beteiligung an dem Geschehen in Hiroshima bestraft zu werden? Möglich. Oder war das vielleicht doch nur Show von einem, der mit dem Leben außerhalb des Militärs einfach nicht zurechtkam? Auch möglich.
Jahre später schreibt Atherley an einen Pfarrer in Hiroshima zum 15. Jahrestag des Abwurfs der Bombe:
Ich möchte Ihnen erzählen, dass ich an diesem 6. August 1945 den Entschluss gefasst habe, mein Leben der Aufgabe zu weihen, die Kriegsursachen zu zerstören und für die Ächtung aller Atomwaffen zu kämpfen. Dies gelobte ich in einem Gebet auf dem Flug zur Heimatbasis.
Von keinem anderen sind derartige Äußerungen bekannt geworden. Weder von einem Besatzungsmitglied der Straight Flush, noch von einem aus den anderen Fliegern. Colonel Tibbetts, der Atombombenpilot, stieg auf bis zum General. Und in keinem seiner vielen Interviews, die er im Laufe seines Lebens noch geben sollte, ist irgendetwas von Reue zu spüren. Gleiches gilt für Major Charles Sweeney, der das Flugzeug mit der Bombe nach Nagasaki steuerte.
Es gibt im Leben des Claude Atherley auch keinen geradlinigen Weg zu der Person, die mit den psychischen Folgen dieses Einsatzes nicht fertig werden sollte. Im Herbst 1945 kommt das Geschwader von den Marianen zurück in die Vereinigten Staaten und die Besatzung der Straight Flush löst sich auf. 7 der 9 Männer verlassen die Luftwaffe. Battle Fatigue nennen das die Fachleute. Kriegsmüdigkeit.
Atherley aber und sein Bombenschütze bleiben. Neue Besatzungsmitglieder kommen dazu. Er bekommt auch eine neue B-29.
Das neue Flugzeug nennen sie Top Secret. Das Bild neben der Pilotenkanzel zeigt eine Frau, die ihren Rock hochzieht. Nicht gerade ein Hinweis auf einen Mann, den sein Gewissen umtreibt.
Im Frühsommer 1946 ist Atherley mit seiner Mannschaft wieder auf den Marianen. Er ist jetzt Major Atherley und hat ein paar Auszeichnungen und Belobigungen für seinen Einsatz im Pazifik bekommen. Die Besatzung der Top Secret gehört nun zu der Staffel, die beim Bikini-Atoll Atombombentests durchführen soll. Allerdings gehört er nicht mehr zu den Piloten, die die Testbomben abwerfen sollen. Seine Testergebnisse im Vorfeld sind zu schlecht. Claude Robert Atherley, der vor Hiroshima von seinem Kommandeur ausdrücklich zu den Besten gezählt worden war, fällt zurück.
Am 1. Juli 1946 wird über dem Bikini-Atoll eine Atombombe gezündet. Atherley ist dabei, steuert eines der Beobachtungsflugzeuge.
Leuchtende Farben. Jede Farbe, die man sich vorstellen kann. Dann die Schiffe unten, riesige Schiffe, die hoch, ganz hoch in die Luft geschleudert wurden. Einfach in die Luft geworfen, wie eine Handvoll Kieselsteine. Dann die Schockwelle. Eine dunkle Wand aus Gischt, die wie eine riesige Faust auf uns zukam und uns zuerst seitlich wegdrückte. Dann die B-29, die zitterte und rüttelte wie ein Blatt im Wind. Ich habe schließlich begriffen, mit welcher gewaltigen Macht die Menschheit sich eingelassen hatte.
Natürlich wird man keines der Flugzeuge in die Nähe der Atomwolke lassen. Die Intensität der Strahlung in dieser kochenden Dampfsäule wäre für die Männer sicher tödlich, selbst wenn das Flugzeug physisch den Schlag überstehen sollte.
Hatte einer der Ärzte, die die radiologischen Auswirkungen der Atomtests beobachten sollten, 2 Wochen zuvor in sein Diensttagebuch geschrieben. In der Nacht nach dem Test aber wird Atherley mit seiner Mannschaft losgeschickt, um Luftproben aus der atomaren Wolke zu holen.
Letzte Nacht flog einer der Jungs raus, um zu helfen, die Wolke zu lokalisieren. Sie hatten keine Schwierigkeiten, sie ein paar hundert Meilen nordwestlich des Atolls zu finden. Ihre radioaktiven Nebel ließen die Geigerzähler erzittern. Bei der Rückkehr entdeckte man, dass das große Flugzeug auf Souvenirjagd war. Seine 4 Motoren waren mit radioaktiven Teilchen überzogen. Jetzt steht sie am Boden und ist in Quarantäne. Der Rest dieser stattlichen B-29-Flotte bereitet sich schon auf den Heimweg vor.
Ist Atherley schockiert? Hat er eine Überdosis abbekommen? Seine Frau wird in den folgenden Jahren 2 Fehlgeburten haben. Labortests beweisen, sein Sperma zeigt Auffälligkeiten. Atherley ist erschüttert und verklagt die Veteranenbehörde, aber die weist die Vorwürfe zurück. Es gebe keine Beweise für eine Verstrahlung.
Als er nach Hause kommt, findet er seine Mutter auf dem Sterbebett. Er gerät auf einen Weg, der ihn mehr und mehr in den Abgrund führt. Er fängt an zu trinken. Die Luftwaffe lehnt seine Beförderung ab. Er hat offensichtlich bei einer schriftlichen Prüfung betrogen. Zum Jahresende 1946 trennen sich die Wege. Die Karriere von Major Etherly als Bomberpilot ist zu Ende.
Was wird aus dem Menschen, Claude Robert Etherly?
Ein anständiger Mensch kann nicht maßgeblich dazu beigetragen haben, das Leben und die Gesundheit von 2 Millionen Menschen vernichtet zu haben und dann weiter so tun, als sei er genau der gleiche Mensch, für den er sich zuvor gehalten hat,
schreibt ein Journalist in einer Biografie über Etherly.
Himmel, ja, ich hab darüber nachgedacht. Ich hab schon darüber nachgedacht, bevor ich in den Pazifik kam und noch in Europa war. Aber andererseits, ich hab solche Sachen nie lange an mich rangelassen. Ich gehöre zu den Leuten, die, wenn etwas sie umtreibt, das dann in ihrem Gehirn ganz nach hinten schieben können.
Tibbetts, der Atombomberpilot von Hiroshima. Sweeney, der Pilot von Nagasaki, konnte das offensichtlich auch. Und die anderen Beteiligten auch. Zumindest äußerlich. Von keinem einzigen ist so etwas wie ein Schuldgefühl bekannt geworden. Etherly konnte es offenbar nicht.
Nach dem Vietnamkrieg wird die Veteranenbehörde gezwungen sein, sich mit zigtausenden seelischer Wracks zu beschäftigen, die aus dem Dschungelkrieg nach Hause kamen. Und die Psychologen und Ärzte werden von PTSD sprechen, vom posttraumatischen Stresssyndrom. Angst, Schuldgefühle, Unruhe, Ziellosigkeit, die sich als abnormes Verhalten äußern.
In den 50er Jahren aber spricht niemand von PTSD. Die Leute kehren aus Army, Luftwaffe und Marine zurück in ein bürgerliches Leben. Ja, es gibt ein paar, die ausrasten und nicht mehr zurechtkommen. Aber was hat das mit dem Krieg zu tun? Die haben doch für eine gerechte Sache gekämpft. Und die Bomben von Hiroshima und Nagasaki haben doch Hunderttausende unschuldiger amerikanischer Leben gerettet. Oder etwa nicht?
Herrn Claude Robert Etherly, ehemals Major der US Air Force, Veterans Administration Hospital, Waco, Texas. Wien, 3. Juni 1959. Lieber Herr Etherly, den Schreiber dieser Zeilen kennen Sie nicht. Sie dagegen sind uns, meinen Freunden und mir, bekannt. Wie Sie mit Ihrem Unglück fertig oder nicht fertig werden, das verfolgen wir, gleich ob wir in New York sitzen, in Wien oder Tokio, klopfenden Herzens. Nicht, weil wir neugierig wären oder weil Ihr Fall uns medizinisch oder psychologisch interessierte. Wir sind weder Mediziner noch Psychologen, sondern deshalb, weil wir damit beschäftigt sind, voll Angst und brennender Sorge damit beschäftigt sind, uns über diejenigen Moralprobleme klar zu werden, die uns allen heute den Weg verstellen. Die Technisiertheit des Daseins. Die Tatsache, dass wir ahnungslos und indirekt, gewissermaßen als Maschinenschrauben, in Handlungen eingefügt werden können, deren Effekte wir nicht übersehen und die wir, wenn wir die Effekte übersehen, nicht bejahen können. Dies hat unser aller sittliche Situation verändert. Die Technik hat es mit sich gebracht, dass wir auf eine Weise schuldlos schuldig werden können, die es früher, in der technisch noch nicht so fortgeschrittenen Zeit unserer Väter, noch nicht gegeben hatte.
Schuldlos schuldig. Ist es eine Wahnvorstellung, die der deutsch-österreichische Philosoph und Schriftsteller Günther Anders dem Patienten Claude Robert Etherly einreden will?
Etherly ist zu diesem Zeitpunkt, Juni 1959, Patient in der Psychiatrie des Krankenhauses der Veteranenbehörde. Er ist nicht zum ersten, sondern zum 6. Mal in der Klinik in Waco, Texas. Rein, raus, das erste Mal 1950 nach einem Selbstmordversuch. Die Ärzte diagnostizieren Angstreaktionen, die sich in Schlaflosigkeit und milden somatischen Störungen, also krankhaften Beschwerden, ausdrücken. Nach 5 Wochen wird er entlassen.
Nun beginnt die seltsame Wandlung des Claude Robert Etherly. Vor dem Selbstmordversuch hatte er jahrelang im texanischen Ölgeschäft gearbeitet, in Abendkursen Jura studiert und mit seiner Frau und Tochter zusammengelebt. Nun beginnt der Mann, der in einer Nacht beim Poker $5,000 gewinnen konnte, Schecks zu fälschen.
Minimale Summen, mal $25, mal $30. Und er tut nichts, um seine Spuren zu verwischen. Die Polizei hat keine Probleme, ihn zu finden. Er kommt ins Gefängnis, bekennt sich schuldig, aber statt ins Gefängnis schicken ihn die Richter in die Psychiatrie nach Waco.
Wenn er nicht geisteskrank gewesen wäre, hätte er meines Erachtens diese asozialen Dinge nicht getan. Er hatte eine deutliche Persönlichkeitsveränderung durchgemacht. Er hatte sich zurückgezogen. Seine Gefühlsäußerungen waren nicht angemessen. Er hatte Schwierigkeiten, seine Vorstellungen in Einklang zu bringen. Und er war auch in seiner äußeren Erscheinung ziemlich ungepflegt.
Der behandelnde Arzt kommt Ende 1953 zu dem Schluss, Atherley leide unter einer Psychose. Er vermeidet noch das Wort, das später den Fall Atherley bestimmen wird: Schizophrenie. Atherley selbst stimmt freiwillig einer Schocktherapie zu. Insulinschocks, nach denen er 4-5 Stunden lang das Bewusstsein verliert. Und das 5 Tage die Woche. 4 oder 5 Monate lang.
Er wird entlassen, bleibt ein paar Monate sozusagen sauber. Dann wieder gefälschte Schecks, Untersuchungshaft und dann wieder nach Wecko.
Der Patient äußert verbal eine ziemlich gute Einsicht in seine Schwierigkeiten. Aber er besitzt eine sehr schwache Urteilsfähigkeit, was seinen Umgang mit anderen Menschen betrifft. Sein Empfinden für Werte ist gestört. Sein Realitätssinn ist ziemlich schwankend. Die Persönlichkeit hat sich definitiv verändert. Und zwar in dem Maße, dass man, wäre man nicht mit seiner Kriegsvergangenheit vertraut, zu dem Schluss käme, der Patient leide an einer Art schizophrenem Prozess.
Er wird auf Probe entlassen. Dann bricht er in 2 kleine Postämter ein. In dem einen beträgt die Beute Briefmarken im Wert von $3. In dem anderen nimmt er überhaupt nichts mit. In Denison, der Hauptstadt des Grayson County, dort wo er aufgewachsen ist und wo ihn jeder kennt, überfällt er 2 Lebensmittelgeschäfte mit einer kaputten, ungeladenen Schrotflinte. Wieder keine Anklage, sondern Einweisung nach Wecko. Immer wieder die Psychiatrie in Wecko. Und dazwischen gerichtliche Anhörungen seiner Ärzte.
Ich möchte dem Gericht gerne etwas erklären, wenn ich darf.
Bitte, Sir.
Ich habe früher nicht viel von seiner Vergangenheit gesprochen, denn, naja, da ist das Vertrauensverhältnis Arzt-Patient. Aber da die Dinge jetzt in der Öffentlichkeit sind und die Zeitungen berichten, da habe ich das Gefühl, ich müsste ein bisschen mehr von ihm erzählen.
Ja, Sir.
Ich habe in der Vergangenheit nicht davon gesprochen. Aber ich habe entdeckt, dass er, naja, eine Art, ich möchte das eigentlich nicht sagen, aber ich denke, er war eine Art Kriegsheld.
Ja, Sir.
Obwohl ich ihn als ganz normalen Patienten behandelt habe und...
Sie meinen, Doktor, das hat sich auf ihn ausgewirkt, dass er, wie Sie es beschreiben, ein Kriegsheld war.
Naja, es war nicht der Kriegsheld, der sich auf ihn ausgewirkt hat. Aber ich glaube, was er als Soldat der Luftwaffe mitgemacht hat, das hat wahrscheinlich mit dem Zustand zu tun, in dem er sich jetzt befindet.
Gut.
Wegen der Symptome, die später kamen.
Ganz speziell, Doktor, fanden Sie, dass er unter einem Schuldkomplex leidet?
Ja. Für mich hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass der Mann, er war depressiv und mutlos und er weinte oft und er war oft depressiv. Und was mich später stutzig gemacht hat, war, dass er um eine Schocktherapie bat.
Er selbst bat darum?
Er wollte bestraft werden. Also, ich interpretiere das so. Er wollte eine Behandlung, um sich selbst zu bestrafen. In unserer Klinik und auch in vielen anderen Kliniken bitten ganz sicher nur sehr wenige Patienten um eine Schocktherapie.
Den meisten graust es davor, nicht wahr, Doktor?
Das stimmt.
Sie wollen es unter allen Umständen vermeiden. Und hier war jemand, der darum bat.
Er bat um Schocktherapie. Er flehte mich fast jeden Tag an, ich sollte ihn irgendwie ganz drastisch behandeln. Und wenn er seinen Insulinschock bekommen hatte, schien es mir, dass er es irgendwie genoss. Ich kann das nicht beschreiben. Aber warum sollte ein Mensch die Strafe genießen? Das hat mich sehr erschreckt. Er wollte für etwas bestraft werden.
Die Wahrheit ist, dass die Gesellschaft die Tatsache meiner Schuld einfach nicht annehmen kann, ohne damit gleich ihre eigene, viel tiefere Schuld anzuerkennen.
Der Briefwechsel mit Günther Anders, der als Buch erscheint, macht Claude Atherley für kurze Zeit weltberühmt. Er ist jetzt eine Person der Zeitgeschichte, schreibt gegen die Atomrüstung, ist Kronzeuge dafür, was der Krieg aus Menschen macht.
Die Leute sagen mir, aber es war doch nicht deine Schuld, dass sie Hiroshima bombardierten. Du hattest deine Befehle. Das ist Eichmanns Argument. Er sagte, er sei nur ein kleines Rädchen gewesen, das Befehlen folgte. Aber ganz egal, wie klein das Rädchen auch ist, ein Mensch muss die Verantwortung für sein Tun übernehmen.
Der Fall Atherley entwickelte sich aus einem schizoiden, affektgeladenen Claude Atherley, Weil Millionen Menschen sich danach sehnen, zu glauben, dass es einen Major Atherley gab und gibt, der die Bombe in die Luft trug und dann fallen ließ, dann auf die Knie sank und flehte: »Vater, was hab ich getan?«
schreibt ein amerikanischer Journalist, der sich ausgiebig mit Claude Atherley beschäftigt hat.
»Die Leute können über mich sagen, was sie wollen. Sie können behaupten, ich tue das für Publicity. Lächerlich. Sie können behaupten, ich tue das für Geld. Noch lächerlicher. Sie können mich ins Gefängnis stecken oder in einem Krankenhaus einsperren. Aber das wird mich nicht davon abhalten, zu sagen, woran ich glaube und warum ich es glaube. Es ist für mein Gewissen. Es ist meine Sühne für Hiroshima. So einfach ist das. Darum dreht sich mein ganzes Leben.«
Es dauert nicht lange, dann ist der Pilot von Hiroshima wieder vergessen. Doch die Dämonen von Hiroshima haben Claude Atherley nicht mehr losgelassen. Er starb am 1. Juli 1978 an Krebs. Er wurde 59 Jahre alt.
Der Pilot. Claude Atherley und die Atombombe von Hiroshima. Feature von Matthias Fink. Es sprachen Rainer Buck, Burchard Dabinus, Monika Hosfeld, Helmut Stange, Peter Weiß, Annette Wunsch. Ton Susanne Harasim. Redaktion Hans Tschech. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2005.
Das war das Radio-Feature über die Atombomben, die die USA vor 80 Jahren über Japan abgeworfen haben. Und den einen Piloten, der nach dem Krieg öffentlich Kritik geübt hat. Nachhören können Sie das Feature in der ARD-Audiothek. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
Es gibt diese Entscheidungen, die unser Leben nachhaltig prägen.
Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Zum allerersten Mal ist es so, dass alle Länder sich verpflichtet haben, dem Klimawandel entgegenzutreten.
Um unsere politische Gegenwart zu verstehen, hilft es, immer mal wieder zu den Ursprüngen zurückzukehren.
Und genau das machen wir in unserem neuen Podcast Die Entscheidung.
Hallo, wir sind Christine Auerbach
und Jasmin Brock. Zusammen mit Experten und Expertinnen und Leuten, die wirklich dabei waren, analysieren wir politische Ereignisse und klären, welche Folgen sie bis heute für uns haben.
Wir lassen die Entscheidungen lebendig werden. Was ist passiert und warum? Und wir diskutieren. Was haben sie mit unserer Gesellschaft gemacht?
Wenn ihr also wissen wollt, wo die Wurzeln für unsere Gegenwart liegen und woher das alles kommt, seid ihr bei uns richtig.
Die Entscheidung startet immer am Monatsanfang mit einem neuen Thema. In der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.